glaube, es gibt so viele Aufgaben in einem Trainerteam, wie man den Trainern unterstützen kann, wie man ihm Loyalität zeigen kann. Und das ist, glaube ich, ich würde sagen, eine Hauptvoraussetzung, um als Assistent erfolgreich arbeiten zu können.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge mit Arno Michels wurde am 4. Februar 2025 in München aufgenommen.
Servus und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Erwartungen und Anforderungen an Trainer sprechen. Anselm Küchler und ich sind heute in München und treffen auf Arno Michels. Arno, erstmal vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft, dich mit uns zu treffen und auszutauschen. Anselm, wenn wir uns die Vita von Arno anschauen, mit all den Stationen in Mainz, in Dortmund, beim BVB, in Paris, bei Chelsea, bei den Bayern, das liest sich natürlich erstmal schon mal sehr beeindruckend und darauf wollen wir natürlich auch eingehen, zumindest vielleicht eine kleine Zeitreise mit dir machen, Arno. Dass Arno diesen Erfahrungsschatz mit uns teilt, mit uns beiden, mit den Hörerinnen und Hörern, ist natürlich ein großes Glück, ein richtiger Gewinn. Ja, nicht nur für uns, sondern seit kurzem dann auch in der Trainerausbildung beim DFB.
Danke, Dennis, für die Einladung. Arno, echt super cool, dass wir hier zusammenkommen. Und zu Beginn einer Folge, da freue ich mich immer. Ja, ich freue mich immer. Das ist eigentlich, gehört immer zu meinem ersten Satz dazu. Und ich freue mich heute, dass wir mit dir heute einen überragenden, spannenden Gast haben. Aus mehreren Gründen tatsächlich. Auf der einen Seite deshalb, weil natürlich deine Vita sehr, sehr interessant ist, weil man über dich auch immer Positives gehört hat, ja, wenn über dich gesprochen oder geschrieben wurde. Und weil ich auch es total wichtig finde, über die Rolle des Co-Trainers auch speziell zu sprechen, denn im Alltag wird halt selten über den Co-Trainer gesprochen und doch ist es so, dass der Co-Trainer ein ganz wichtiger Bestandteil des Trainerteams ist, vor allem in den heutigen Zeiten, wenn wir über diese großen Trainerteams sprechen. Von daher, Arno, freuen wir uns auf ein spannendes Gespräch mit dir.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein und hoffe auf ein interessantes Interview.
Das hoffen wir auch, Arno. Und unsere Gäste freuen sich immer über die erste Frage. Für uns ein sachter Einstieg. Ich glaube, der ist gar nicht so sacht. Wenn wir ganz allgemein erstmal fragen, was zeichnet denn aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus, einen guten Trainer aus?
Ein großes Anforderungsprofil finde ich heute. Neben der Kernkompetenzen in Fachkompetenz, natürlich auch Führungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Medienkompetenz. Sehr breit gefächertes Anforderungsprofil, finde ich, dass ein Trainer heute oder dem der Trainer gerecht werden soll. Auch das eigene Team zu führen, den Staff zu führen, der mittlerweile immer größer wird. Das Coaching an der Linie, die Trainingssteuerung, die Trainingsbelastung. Also was ein richtig breites Paket, was man, glaube ich, als Trainer mitbringen muss für in vielerlei Hinsicht, in vielen Kompetenzen.
Tatsächlich ein großer Strauß an Kompetenzen, wenn du schon sagst. Wie würdest du denn unterscheiden zwischen Co- und Cheftrainer? Wie sieht es beim Co-Trainer denn aus?
Ja, ich glaube, als Co-Trainer hat man natürlich den Vorteil, dass man viel mehr Zeit noch in Dinge investieren kann, die unmittelbar mit dem Spiel zu tun haben. Ich glaube, dass man als Trainer schon noch mehr in der Führungskompetenz verantwortlich ist, in der Kommunikation, der direkten Kommunikation mit den Spielern, in der direkten Kommunikation mit den Medien, in der direkten Kommunikation mit dem Vorstand, mit Organisationen im Verein. Und den Vorteil sehe ich beim Co-Trainer schon, dass er sich noch mehr um das Spiel kümmern kann, um Vorbereitungen, um Nachbereitungen, um das Training allgemein, um Ideen zum Spiel, die dann immer abgeglichen werden mit den Trainern. Aber vielleicht noch ist man sogar noch ein Stück weit intensiver mit dem Spiel beschäftigt, weil man ein bisschen mehr Freiheiten hat, die der Cheftrainer nun mal aufgrund seiner Aufgabe eben nicht haben.
Guck mal, Hansi, das erinnert mich direkt an uns beide. Ne? Du machst die Öffentlichkeitsarbeit und ich mach den Job hier.
Klar verteilt.
Ja, auch nach Kompetenz vielleicht. Tatsächlich, Anselm, lass uns kurz nochmal auf den Anker unserer zweiten Staffel gucken. Es ist hier das Mut-Modell aus der Trainerausbildung. Mut steht hier für Mannschaft, Umfeld, Trainer und Funktionsteam. Und Arno aus seiner Rolle als Co-Trainer heraus ist ja beim T verortet, beim Trainer und Funktionsteam. Wie schaust du auf diese Beziehung zwischen Co- und Cheftrainer?
Also ich glaube, es gibt super viele Teilaspekte, die man da mit einbringen kann, wenn es um die Zusammenarbeit zwischen Cheftrainer und Co-Trainer geht. Auf der einen Seite sind es so Themen wie Vertrauen und Loyalität, glaube ich, die total interessant sind. Es sind aber auch Aspekte, die aus der fachlichen Perspektive kommen, die ich spannend finde. Das heißt, also was bringt denn der Co-Trainer, meistens ist es ja nicht nur ein Co-Trainer, sondern ja mehrere, was bringen die Co-Trainer denn fachlich mit ein? Ich denke, es müssen auch absolute Experten sein in ihrem Gebiet, denn es geht ja auch darum, von einer gemeinsamen Spielidee zu sprechen. Beispielsweise. Dann denke ich aber auch an so Themen, die wir mit Sicherheit heute auch anschneiden werden, wie was für eine Kultur habe ich denn auch im Trainerteam irgendwo? Also wenn es um Feedback geht, wenn es darum geht, aber auch vielleicht zu reflektieren auch im Trainerteam, Meinungen zu vertreten in einem Trainerteam, was man ja in allen Gruppen hat. Und aus meiner Sicht geht es auch um so Dinge wie Aufgabenteilung. Ja? Also wie teilt man sich im Trainerteam auf? Und dann habe ich noch gar nicht über Aspekte gesprochen, die das Menschliche miteinander betreffen, wie Wertschätzung im Team, gegenseitige Wertschätzung geben. Wie geht die Führungskraft, in dem Fall der Cheftrainer, wie geht die mit seinen Co-Trainern denn auch wertschätzend um? Also ganz viele Dinge, denke ich, über die wir mit Sicherheit heute auch sprechen werden. Arno, was denkst du über die Aspekte, die ich gerade so benannt habe? Was ist da das Erste, was dich da gerade so anspricht?
Auf jeden Fall Loyalität, finde ich für mich das Allerwichtigste als Co-Trainer. Dem Cheftrainer gegenüber loyal zu sein. Dinge, die vorher besprochen sind, werden auch geschlossen vor der Mannschaft vertreten. Auch Entscheidungen zu akzeptieren, die vielleicht nicht mit einem selbst nach Hause gehen, sondern die der Cheftrainer in der Situation spontan getroffen hat. Ich glaube, dass das ein großes Thema ist in einem großen Trainerstab, dass es dort auch unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Ideen während des Spiels, vor dem Spiel gibt und trotzdem muss einer am Ende des Tages Entscheidungen treffen, die auch nicht immer 100%ig im Sinne des der Co-Trainer sind, aber dennoch die Freiheit des Cheftrainers nie nehmen dürfen. Der muss immer in der Lage auch sein und das Recht haben, spontan am Spielfeldrand auch mal Entscheidungen zu treffen, ohne dass er sich umdreht und schaut, ob da das Go der Co-Trainer kommt. Und am Ende diese Entscheidungen auch vollumfänglich mitzutragen. Ich denke, das ist schon für mich ein ganz entscheidendes Kriterium. Loyalität dem Cheftrainer gegenüber, Gespräche mit Spielern hat, die nie über den Trainer, über den Cheftrainer gehen, sondern für mich absolute Priorität hat, dass das Vertrauensverhältnis zum Trainer das höchste Gut ist, was du haben kannst, unabhängig von der Fachkompetenz. Glaube ich, einfach so diese enge Bindung, das Selbstverständnis, was man hat, als gemeinsames Trainerteam aufzutreten, finde ich das für mich das absolut wichtigste Kriterium.
Inwiefern musstest du das mit der Zeit lernen? Oder war das was bei dir einfach gegeben war, weil du als Persönlichkeit so schon immer warst, wie du bist?
Ja, wahrscheinlich ist es so. Mhm. Wahrscheinlich steckt das in mir schon tief drin, weil ich auch glaube, wenn ich selbst Cheftrainer wäre, würde ich das auch von meinen Assistenten erwarten, in gleicher Weise erwarten. Und ich glaube, als ich diesen Gedanken mein ganzes Co-Trainerleben so gelebt habe und ich glaube, dass das auch Voraussetzung ist, dass es keinen Sinn macht, seinen eigenen Weg in irgendeiner Form zu verfolgen, sondern immer deckungsgleich mit dem Cheftrainer in eine Richtung zu arbeiten und sich nicht so wichtig zu nehmen. Ich glaube, es gibt so viele Aufgaben in einem Trainerteam, wie man den Trainern unterstützen kann, wie man ihm Loyalität zeigen kann. Und das ist, glaube ich, ich würde sagen, eine Hauptvoraussetzung, um als Assistent erfolgreich arbeiten zu können.
Da ist schon so unheimlich viel drin, Anselm. Ne? Und Wir möchten mal vielleicht grundsätzlich starten, dieses Profil des Co-Trainers hat sich ja auch mit der Zeit entwickelt, auch ein bisschen gewandelt und es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven darauf. Bei dir, du stehst so sinnbildlich auch für Loyalität, tatsächlich, weil du ja den Thomas Tuchel einfach auch über die Zeit immer begleitet hast. Ihr ja. habt ein Trainerteam gebildet, ihr seid von Station zu Station gegangen. Ja. Lass uns einmal zunächst nochmal explizit auf dein Aufgabenprofil schauen. Ja. Wie hat sich das auch mit der Zeit entwickelt und wofür warst du in diesem Trainerteam auch wirklich zuständig?
Ja, natürlich hat sich das komplett verändert. Ich meine, wir haben 2009 gemeinsam begonnen in Mainz. Da gab es halt nur Thomas und mich als Trainerteam, es gab einen Torwarttrainer, aber es gab nicht mal einen hauptamtlich angestellten Athletiktrainer, sondern der stand zur Verfügung, war aber gleichzeitig noch angestellt in einem Reha-Zentrum. Wenn ich bedenke, was da Dinge übernommen wurden, auch also viel umfangreicher die Arbeit, wie man sie heute vielleicht macht, weil das Trainerteam heute deutlich viel, viel größer geworden ist. Und wenn wir jetzt von 2009 bis 2024, 2025 sprechen, dann ist der Trainerstab halt um einiges größer geworden. Ich glaube, dass man am Anfang, und das ist das Schöne daran, in Mainz auch vieles selbst machen konnte. Und als junger Trainer, wir waren der Thomas zum ersten Mal Cheftrainer, ich auch zum ersten Mal in der Bundesliga, zumal in einem Verein, der uns auch hat machen lassen, dass wir uns selbst austoben konnten, dass wir ausprobieren konnten. Es war keiner, der uns irgendwie reingeredet hat. Christian Heidel hat uns die volle Verantwortung gegeben und wir konnten uns wirklich ausprobieren. Das war auch das Schöne daran. In einem kleinen Trainerteam mit einem Videoanalysten, mit einem Torwarttrainer und zwei Trainer gemeinsam alles so auszuprobieren und ja, Dinge vielleicht uns zu trauen, die man vielleicht in anderen Vereinen sich weniger getraut hat. Das ist dann in der Zeit, wir waren bis Dortmund, waren wir immer nur zu zweit unterwegs und sind dann nach Paris zum ersten Mal dann auch mit einem anderen Co-Trainer, mit Scholt Löw dazu, ins Ausland gegangen, haben dort vor Ort auch noch einen Co-Trainer mit ins Team genommen. Sodass plötzlich die Aufgabenverteilung eine andere war. Wenn ich vorher ein bisschen mehr für die Trainingsumsetzung war, so mussten wir uns hier nun plötzlich aufteilen in der Trainingsumsetzung mit den Trainern. Dann gab es dann Schwerpunkte mit beispielsweise in der Videoanalyse von Spielern. Wir haben getrennt zwischen Offensive und Defensive Begleitung. Und in Chelsea ist dann nochmal ein weiterer Co-Trainer dazugekommen. Auch sehr positiv, weil zum einen natürlich die Sprache was Besonderes ist, wie bestimmte Dinge einfach ausgedrückt werden. In England ist die Kultur, über Fußball zu sprechen und auch mit der Klarheit über Fußball zu sprechen, nochmal sehr stark ausgeprägt. Und wir hatten da echt das große Glück, dass wir einen Co-Trainer mit Anthony Barry dann dazugenommen haben, der nicht nur stark war bei Präsentation, bei Umsetzung von Standardsituationen, sondern auch mit einer sehr mit einer Klarheit gesprochen hat, die fand ich sehr interessant, wie man über den Fußball, wie er über den Fußball gesprochen hat. Und da verändern sich immer noch mal leicht die Aufgaben. Ich glaube aber, dass das gut ist. Ich persönlich finde, dass das sehr gut ist. Mit Scholt Löw kam noch mal ein Perspektivwechsel, weil er seinen eigenen Weg als Trainer gegangen ist, Co-Trainer gegangen ist und mit Leipzig eine andere Philosophie kennengelernt hat. Anthony Barry kannte als Spieler den englischen Fußball und ich glaube, dass dieser Mix an neuen Ideen, die mit reinkommen, auch immer das eigene Trainerteam frisch halten und anregen, anders nochmal auf den Fußball draufzuschauen und darüber nachzudenken. Und insofern ist so eine Veränderung in einem Trainerteam soll immer auch begleitet sein mit so positiven Flow, Gedankenflow, der da noch reinkommt und sich vielleicht auch nochmal neu einzustellen.
Das hört sich für mich bei dir, wenn du da so drüber sprichst, auch so total positiv an. Also ja. Du hast scheinbar eine sehr positive, dynamische Denkweise, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist, weil natürlich, wenn ich an diese personellen Veränderungen denke und dann auch Kompetenzwechsel bei den eigenen Aufgaben, denke ich natürlich auch immer an so ein Stück weit ein Kompetenzgerangel. Inwiefern hast du das vielleicht auch wahrgenommen, speziell bei euch, vielleicht war es bei euch auch gar nicht so, und was glaubst du, was kann da helfen, auch wenn Trainerteams neu zusammenkommen?
Ja, also ich hab's wahrgenommen, dass das passiert, aber ich habe es nicht an mir gespürt. Oder vielleicht, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen gespürt. Natürlich verändern sich die Aufgaben und plötzlich ist man nicht mehr der alleinige Co-Trainer, sondern der Trainer teilt seine Meinungen auch, hört auch auf die Meinungen anderer. Aber nochmal, in dem Mindset von mir jetzt irgendwie nie ein großes Problem war, weil ich immer fürs ganze Team gedacht habe, dass es das aber gibt, dass man manchmal das Gefühl hat, ja, der schenkt dem anderen Co-Trainer Glauben, wieso jetzt, gehen wir jetzt wieder mit seiner Meinung und dann gibt es plötzlich dieses Kompetenzgerangel, wenn deine Argumente nicht triftig genug sind. Ich glaube, dass da das Ego nicht so groß sein sollte und dass man immer für die gemeinsame Sache unterwegs sein sollte. Und das passt eigentlich zu der ersten Aussage, dass der Trainer auch die Freiheit haben muss, selbstständig Entscheidungen ohne die Zustimmung der Co-Trainer zu haben. Das gehört genauso dazu. Also diese Bescheidenheit zu sagen, okay, ich liefere meinen Beitrag und ich weiß bis wohin, aber nicht diese Bescheidenheit zu haben, den Trainer versuchen, mit Argumenten zu überzeugen und dann nicht enttäuscht zu sein, wenn der Trainer mit einer anderen Meinung geht. Und ich glaube, das ist glaube ich, die Kunst zu erkennen und eben nicht daraus ein Problem zu machen, dass man nicht gehört wird. Wir sind immer gehört worden. Es ist das große Glück, dass man gehört wird in einem Trainerteam. Es geht da nur darum, dass man selbst dann Gründe vorfängt für, was weiß ich, für taktische Überlegungen, für personelle Entscheidungen.
Das bringt mich gerade auf den Punkt der Wahrnehmungsfehler. Das haben wir immer mal wieder, wenn es darum geht, dass Menschen zusammenwirken oder wir auch als einzelne Menschen zusammenwirken. Und diesen Aspekt, den du jetzt auch gerade angesprochen hast, wollte ich auch gerne thematisieren, dass man es ja auch in Trainerteams, die ja nicht nur aus zwei Personen bestehen, sondern aus mehr Personen, ja irgendwo auch eine Kultur benötigt, dass Menschen auch sagen dürfen, was sie denken. Um eben nicht den Zustand zu haben, dass alle dem Cheftrainer nacheifern und sagen, ja, ist richtig, was du sagst, ja, ist richtig. Wie habt ihr das da geschafft, so eine Kultur zu entwickeln, dass es eben möglich war, auch eine gegenteilige Meinung auch einzunehmen und darüber dann auch zu diskutieren? Auch wenn dann vielleicht am Ende das Ergebnis ist, dass Thomas Tuchel gesagt hat, ja, wir machen es aber jetzt so und alle sind dann auch mitgegangen.
Ja, unbedingt. Ich glaube, um nach vorne zu kommen, um besser zu werden, gehört eine Selbstreflexion dazu, dass man darüber spricht, über das Spiel spricht, über Belastungen spricht, über Ideen spricht, über Trainingsleistungen spricht, wenn man nah am Inhalt bleibt. Ich glaube, das ist unabdingbar, dass das in einem Trainerteam passiert und dass das eine Selbstverständlichkeit ist, in einem Trainerteam so zu arbeiten. Nur so, glaube ich, kommt der schafft man den Schritt nach vorne, da schafft man tatsächlich die Verbesserung, dass man sich mit dem Spiel auseinandersetzt, dass man Meinungen äußern darf. Ich meine, das ist für mich absolute Grundvoraussetzung. Das haben wir von Anfang an so gelebt. Das Schöne ist ja dann auch, dass man sich intensiv mit dem Spiel beschäftigt, ne? Und dadurch Rückschlüsse ziehen kann. Es bleibt ja oftmals, so, das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass man so getrieben ist dann bei den Vereinen, bei dem Spielkalender, der heute da ist, dass man oft diese Zeit für dieses Reflexion, für dieses langsame Denken, was haben wir da eigentlich gemacht, dass das ja oftmals gar nicht da ist. Das ist ja, man ist getrieben zum nächsten Spiel, 3 Tage später, nächster Wettkampf, okay, das haben wir gewonnen, gut, nächstes Spiel steht an und dabei vergisst, was war eigentlich gut in dem Spiel, was haben wir eigentlich für Trainingseinheiten dahin gemacht, was haben wir Entscheidungen während dem Spiel getroffen, waren unsere Wechsel gut, hat unser Belastungsmanagement gepasst auf die Spieler, alles viele kleine Fragen, die, glaube ich, zur Selbstreflexion notwendig sind, damit man im laufenden Spieljahr bessere oder gute Entscheidungen treffen kann und ich glaube, deswegen ist es absolut notwendig, dass man im Trainerteam wirklich ein Feedback sich erlauben darf und notwendig ist, um nach vorne zu schauen. Und das war bei uns, würde ich sagen, von Anfang an sehr stark ausgeprägt.
Ist das vielleicht auch so ein Inhalt in der Zeit, wenn man gerade nicht bei einem Verein fest ist, irgendwo dazwischen steht, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch zusammen zu reflektieren, wie war es denn da und da und was wollen wir vielleicht beim nächsten Mal anders machen oder was war vor allem auch positiv?
Ja, es ist eine Möglichkeit, diese Zeit zu nutzen, wenngleich die Aufgaben nochmal unterschiedlicher waren. Also Mainz war komplett anders als Dortmund und Dortmund war auch anders als Paris. Und dann kann man bestimmte Dinge vielleicht reflektieren und trotzdem hat man es mit einer ganz anderen Mannschaft zu tun. In Mainz, wenn man Mainz sieht, da war ein Spiel in der Woche. Dann hat man 5, 6 Trainingseinheiten, um seinen Matchplan am Wochenende vorzubereiten. In Dortmund kommt plötzlich eine internationale Belastung dann dazu, spielst du plötzlich alle 3 Tage, dafür bessere Spieler, talentiertere Spieler, die mit weniger Energieverlust spielen. In Mainz war nach 90 Minuten waren wir alle am Boden da niedergelegen. Aber cool irgendwie. So, und dieses in Dortmund war es anders. Die Spieler hatten eine andere Leichtigkeit gehabt, Fußball zu spielen, weniger Energieverbrauch im Spiel, konnten sich viel schneller erholen nach den Spielen und waren auch wieder in der Lage, 3 Tage später zu spielen. Also ich glaube, dass man natürlich Erfahrungen sammelt dann, aber immer auch die externen Faktoren, in dem Falle ein anderer Club, ein anderer internationale Wettkämpfe, Qualität der Spieler immer wieder berücksichtigen muss, die dem Trainer wieder, okay, neue Fragezeichen geben und suchst dann ganz normal nach neuen Antworten darauf. Deswegen ist so ein Rückblick gut, aber muss nicht immer auch Konsequenz bedeuten, den Weg weiterzugehen. Ich hatte jüngst im Trainerlehrgang, jetzt im Pro-Lizenz-Lehrgang, hatten wir Christian Wück zu Gast und der hat darüber gesprochen, dass er Dinge, die er in Aalen umgesetzt hatte, plötzlich in Kiel gar nicht mehr funktioniert haben. Also so einfach, ich nehme jetzt meinen Werkzeugkoffer mit und gehe zum nächsten Verein und dann mache ich mit denen wieder. Ich glaube, da ist man weit entfernt davon. Und die Maßnahmen, die in Mainz gut waren, müssen nicht nach Dortmund passen. Dinge, die in Dortmund gut waren, müssen nicht nach Paris passen und so weiter. Ich glaube, dass das eine große Qualität der Trainer ist und auch wahrscheinlich eine Kompetenz, sich immer wieder neu auf Mannschaften einzulassen, eine Idee von dem zu haben, aber neu einzulassen auf Spielercharaktere, auf neue Spieler, auf ein neues Umfeld, auf eine neue Kultur, diese Offenheit auch zu haben.
Das bringt mich auf den Punkt, Dennis, dass wir immer wieder darüber sprechen, inwiefern brauchen Trainer eine Flexibilität, auch ihre Spielidee anzupassen oder irgendwo auf eine andere Mannschaft umzumünzen. Denn ich meine, Mainz, wie du sehr schön berichtet hast, war ja auch anders als Dortmund. Dortmund war anders als Paris und so weiter und so fort. Was hat das mit eurer Fußballdenke gemacht, als ihr dann den Club, vor allem Mainz, zu Dortmund dann auch gewechselt habt? Habt ihr dann Mechanismen in eurem Spiel komplett verändern müssen, Prinzipien anpassen müssen? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, würde ich schon sagen. Ich denke mal, alleine in der Phase in Mainz hat es große Veränderungen gegeben. Als wir 2009 begonnen haben, haben wir uns definiert über das Spiel gegen den Ball. Viel Umschaltsituationen, das hat sich aber innerhalb von 1, 2 Jahren gewandelt, plötzlich in der Klasse geblieben. Die Qualität der Mannschaft wurde besser und besser und besser. Wir waren eingespielt und plötzlich konnten wir viel mehr über das eigene Spiel sprechen und haben uns mehr über das eigene Spiel definiert. Das war nochmal ein ganz anderes. In Dortmund war es noch mehr übers eigene Spiel zu sprechen, ein bisschen größere, also noch mehr Qualität einfach bei den Spielern, ist auch gar kein Geheimnis, die sich natürlich über viel Qualität im Ballbesitz dann definiert haben. Und dann entwickelt, als Trainer gerät man dann natürlich mehr Ideen da in die Situation, dass man sich mehr Gedanken über den eigenen Ballbesitz, über das Spiel in der gegnerischen Hälfte, über Lösungen im letzten Drittel machen muss, beziehungsweise dann, wie organisiert man eine Absicherung, wie organisiert man das Gegenpressing. Und damit alleine verändert sich schon die Herangehensweise ans Spiel plus die Veränderungen, die im laufenden Jahr einfach passieren. Ich glaube, das sieht man eigentlich jetzt auch immer wieder, wenn ich sehe, dass der Fußball sich so schnell verändert, wie viele Mannschaften bei einem Torwartabschluss mittlerweile Mann gegen Mann verteidigen, wie hoch versucht wird zu pressen. Deswegen es entwickeln sich die Dinge auch im Laufe einer Saison und darauf versucht man natürlich auch zu reagieren.
Also bedingt durch die Qualität, durch die Struktur der Mannschaft, die du vielleicht dann auch bei wechselnden Vereinen hast und einfach, dass ihr euch als Trainerteam auch anpasst, ohne die eigene Identität einfach zu verlieren, weil ihr werdet ja auch geholt, weil ihr für irgendwas steht, ja, als Trainerteam und weil der nächste Club sagt, oh, okay, die haben das in Mainz gut gemacht, das könnte bei uns auch funktionieren, vielleicht tatsächlich auf einer anderen Stufe, aber sich dann so auch weiterzuentwickeln. Nimm uns mal mit in diese Phasen zwischen Vereinswechseln. Wie können wir uns das vorstellen? Wird der Cheftrainer angesprochen und wird dann gesagt, kannst du dir vorstellen oder könnt ihr euch vorstellen, bei uns zu arbeiten? Wie habt ihr dann auch kommuniziert? Und wie schnell geht das dann, dass auch Thomas mit dir gesprochen hat, ey Arno, ich brauche dich? Oder Arno, kannst du dir vorstellen, wir machen das zusammen?
Ja, genau so war es, Dennis. Ganz genau so war es. Ich hatte das große Glück, dass der Thomas mich immer mitgenommen hat in seine Gedanken. Von daher war ich immer informiert, hatte eine Vorstellung von dem. Und du hast natürlich auch vollkommen recht, dass man für was steht als Trainer. So präferierte Spielweise. Das muss dann auch ein Fit sein zu der Mannschaft. Klar ist, das ist großes Glück, wenn man in so einer Situation ist. Auch irgendwie nicht, weil man ist mal vorher irgendwo rausgeflogen. Wenn man eine Phase hat, kann sich auf eine neue Mannschaft vorbereiten. Aber das ist natürlich schon so, wenn man sich das aussuchen kann, ist das ein großes Glück. Und man bespricht sich natürlich auch. So war es in unserem Fall, dass ich immer informiert war und mit Thomas natürlich gemeinsam abwägen konnte, ob das passen kann. Und da gehören ja immer noch so viele andere Dinge dazu, außer dass eine reine fußballtechnisch oder eine Fußballsichtweise ist. Da gehören ja auch finanzielle Rahmenbedingungen dazu, da gehört das Timing dazu, passt das jetzt gerade im richtigen Moment und kann man sich das vorstellen, in dem Verein zu arbeiten? Das ist schon ein bisschen umfangreicher, als nur zu sagen, passt unsere Spielidee jetzt dazu. Aber natürlich ist es, glaube ich, gut, wenn die Spielidee zu der Vereinsphilosophie passt, die man aussucht.
Ich glaube auch sonst, also wenn es total konträr wäre, wir sprechen oft über Passung dann auch, ja, und das hat ja nicht nur mit dem Typen zu tun, der dann für den Club arbeitet, sondern tatsächlich auch mit der Idee. Wir haben ja leider wenig Zeit heutzutage, dass sich das so angleicht, sondern ihr findet ja auch Verhältnisse vor, mit denen ihr umgehen müsst, aber von euch wird ja auch was erwartet. Jetzt wechselt ihr den Club. Wie wichtig ist es, wenn wir jetzt mal auf den Cheftrainer gucken, eine Vertrauensperson tatsächlich dabei zu haben und nicht alleine neue Verhältnisse zu gehen, keinen zu haben, mit denen ich mich challengen kann. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich glaube, dass auch schon auch darauf ankommt, wann man den Verein wechselt. Wenn ich jetzt an unsere Situation zurückdenke, wir haben Chelsea übernommen am 26. Januar und hatten am 27. Januar unser erstes Spiel gegen Wolverhampton. Also sind hingeflogen, haben eine Begrüßung gemacht, eine Vorstellung mit der Mannschaft, haben ein Abschlusstraining absolviert, haben am nächsten Tag eine Videositzung gemacht und haben gespielt in der Premier League. Ich glaube, dass da notwendig ist, dass die Arbeitsabläufe sofort greifen, dass man weiß, wovon man spricht, dass man die gemeinsame Sprache entwickelt hat und das dann auch auf dem Feld sofort umsetzen kann. Und ich glaube, das war so wie so ein du kommst irgendwo rein und es muss sofort funktionieren. Und du hast auch wenig Zeit gehabt, um was zu erarbeiten mit einem Team. Ich glaube, dass das der Extremfall ist und der aber auch sich dann zeigt, das ist der Positive, wie stark so ein Trainerteam auch sein kann, dass man bestimmte Dinge sofort umsetzen kann, auch in einem anderen Land. Und deswegen ist, glaube ich, gut, wenn man auch ein Team, ein enges Team um den Trainer herum hat, das verantwortlich arbeiten kann und was sehr schnell weiß, wie der Mechanismus ist, wie die gemeinsame Sprache ist und wie die Dinge umgesetzt werden. Gerade dann in solchen Situationen, wenn überhaupt keine Zeit ist.
Tatsächlich ist die Situation dann unterschiedlich und es ist oft nicht so, dass du Monate vorher angesprochen wirst und das in Ruhe vorbereiten kannst und dir die Mannschaft anschaust. Was für Maßnahmen habt ihr in diesen Zeiten bei Chelsea dann getroffen? Also du sagst, aber wir haben eine Begrüßung gemacht. Wie sprecht ihr euch ab? Was ist wichtig, um anzukommen, um direkt auch zu zeigen, Leute, wir sind jetzt hier und wir sind hier, um euch zu helfen?
Ja, zunächst mal nur das nächste Spiel. die Erwartungshaltung in Chelsea war die, dass man noch in die Champions League Qualifikation kommt. Und wir sind damit Platz 9 gestartet und hatten schon 7 oder 8 Punkte Rückstand auf Platz 4. Da war die Message sehr, sehr klar formuliert. Das ist auch gar kein Problem. Zunächst geht es mal darum, zu spielen und dann natürlich Stück für Stück die Spieler kennenzulernen. Wir sind am 24. Dezember in Paris raus und am 26. Januar in Chelsea rein. Da war auch nicht viel Zeit dazwischen, sich Gedanken darüber zu machen, weil das sehr, sehr schnell ging, dieser Wechsel dann auch. Und ich glaube, dass man eine grundsätzliche Idee hat, wenn man die Mannschaft sieht, eine grundsätzliche Idee hat, wie man das angehen möchte. Da helfen natürlich dann auch Zahlen, Daten, Fakten, helfen auch, was fehlt der Mannschaft eigentlich, so wo ist eigentlich die Stärke und wo ist eigentlich die Schwäche, weil man kennt die Mannschaft nicht in- und auswendig, man hat eine Vorstellung davon, man kennt natürlich Spieler, aber man kennt die Mannschaft nicht im Detail. Und da haben wir jetzt, glaube ich, eine gute Entscheidung getroffen zu Beginn und konnten das auch. Und jetzt kommt nochmal das Trainerteam. Ich glaube, dass es dann gut ist, ein funktionierendes Trainerteam zu haben, dass das auch sehr, sehr schnell umsetzen kann. Und das spüren, denke ich, auch die Spieler, dass sie merken, okay, die haben eine Idee von dem, was sie machen. Und deswegen ist so ein eingespieltes Team zu sein, die Arbeitsabläufe klar sind, die Kompetenzen klar sind, Verantwortlichkeiten klar sind. Ich glaube, dass das helfen kann in so einer Situation, in so einer extremen Situation, wenn man überhaupt keine Zeit hat.
Lass uns doch mal auf die Zusammenarbeit mit Spielern auch schauen, sowohl auf dem Platz, aber auch vielleicht auch in der einzelnen Kommunikation. Ich würde gerne erstmal auf den Platz schauen. Wie habt ihr das gemacht? Es wird ja auch oft darüber gesprochen, dass Cheftrainer vielleicht auch eher mannschaftstaktische Aspekte dann angehen und kommunizieren auf dem Platz. Wie habt ihr da für euch Aufteilungen getroffen in der Arbeit auf dem Platz? Und hat sich das dann vielleicht auch über die Jahre dann so ein bisschen angepasst, weil ihr gemerkt habt, hier müssten wir vielleicht mal was verändern?
Ja, der Thomas ist als sehr junger Trainer, Bundesliga-Trainer geworden und er war eigentlich gewohnt, das war eigentlich so offen kommuniziert, dass er auch selbst viel auf dem Platz coachen möchte. Das war am Anfang kein Problem. Wir hatten nur wir beide. Da konnten wir uns sehr gut die Aufgaben aufteilen. Ich war da mehr für Aufwärmen und so spielvorbereitende Trainingsinhalte verantwortlich. Thomas hat die großen taktischen Linien gecoacht. Eigentlich die ganze Zeit, würde ich schon sagen, so das schon in seinem Element zu sein. Und ich glaube, dass es auch notwendig ist. Ich glaube, dass es notwendig ist, immer wieder den engen Draht zur Mannschaft zu haben. Auch dieses die großen Linien, die Coaching-Linien, großen mannschaftstaktischen Linien zu halten. Vieles wird delegiert an Assistenztrainer, Standardsituationen ohnehin an Assistenztrainer. Und ich glaube, dass dieser Mix aus verschiedenen Trainern, auch Trainertypen auf dem Platz, glaube ich, dass für die Mannschaft auch gut sind. Man will nicht immer den Cheftrainer hören, man will nicht immer den Assistenten hören. Auch nicht immer den gleichen Assistenten. Ich glaube, dass dann ein schöner Mix ist zwischen den unterschiedlichen Typen, die ja auf dem Platz stehen. Und ja, ich glaube, das macht auch jedes Trainerteam ein bisschen anders. Es gibt Trainer, die geben alles an ihre Co-Trainer ab. Gibt es auch. War bei uns nicht so, aber gibt es auch. Ich sage nicht richtig falsch. Muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube nur, dass eine Aufgabenverteilung, Anselm, das hast du vorhin schon mal angesprochen, dass so eine Aufgabenverteilung, wer macht was im Training, dass das auch für die Spieler klar sein sollte, dass sie wissen, okay, wer ist jetzt mein Ansprechpartner für oder ja, was können wir von dem und dem Trainer erwarten?
Das ist wie bei uns, Anselm. Ne? Ja. Man will nicht immer dich hören, man will nicht immer mich hören. Vielleicht können wir uns die Bälle auch mal hin und her spielen. Lass uns gerne beim Spieler bleiben, wenn wir auch über Kommunikation sprechen. Wie ist der Draht von dir als Co-Trainer zu Spielern gewesen, vielleicht im Vergleich auch zu Cheftrainern? Siehst du da Unterschiede? Hat man das Gefühl, ja, der Spieler teilt sich einem Co-Trainer vielleicht noch ein bisschen eher mit? Oder ist es typenabhängig, mit wem kann ich auch besser? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Puh, schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass man grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu den Spielern immer gehabt habe. das glaube ich mal vorneweg, dass man versucht, die Spieler auf Augenhöhe zu sehen. Ich war immer der Dienstleister für die Spieler auch gewesen, auf Augenhöhe. Und ich weiß nicht, ob man so von vornherein Unterschiede macht. Es ist wahrscheinlich dann wirklich ein bisschen mehr Sympathie, dass man für einige ein bisschen mehr Sympathien hat und vielleicht näher den Draht dann zu ihnen hat und die Nähe zu den Spielern dann auch sucht.
Ja, nicht ja. Direkt aufgeteilt und gesagt, du kriegst die Pappenheimer, ich nehme hier die Entspannten oder du die Offensive, ich die Defensive, sondern...
Nach Gehaltsklasse. Nach Gehaltsklasse aufgeteilt.
Da sprechen wir gleich über Paris.
Die hat dann alle der Thomas gemacht.
Genau. Ja, aber lass uns doch mal den Namen nehmen. Also ich meine, ihr habt ja zusammengearbeitet mit Typen wie jetzt ein N'Golo Kanté.
Ja.
Ihr habt einen Mbappé gehabt, einen Neymar,
ja.
Einen Thomas Müller.
Ja.
War das dir da, fiel es dir mit allen leicht umzugehen? Nee, oder?
Ja, manche machen es einem leichter, ja. Wirklich, weil die vom Typ her auch offener sind, ja. Weil die vom Grund auf mehr kommunizieren.
Ja.
Du hast jetzt Thomas Müller angesprochen, ja. Der kommuniziert sehr viel und sehr offen. Bei N'Golo Kanté, der ist Profi, aber es ist natürlich ein bisschen schwieriger, mit ihm in Kontakt zu treten. Manche, das, was Dennis gesagt hat, ist schon auch ein bisschen Typsache, wie Menschen miteinander kommunizieren. Und da kann der Eifer des Co-Trainers manchmal groß sein, aber der Spieler muss auch bereit dafür sein, aber so eine Grundstimmung zu haben, ist ja auch noch ein Unterschied. Was kommuniziert man? Es geht um eine Grundstimmung einfach. Und geht es einfach so um einen Smalltalk oder geht es um seriöse und nur ernsthaftere Kommunikation in Sachen inhaltlicher Art? Man kann sich auf jeden Fall in einem Vier-Augen-Gespräch, kann man sich auf jeden Fall dem Spieler annähern. Ich glaube, dass das auch Aufgabe der Co-Trainer ist, das Gespräch zu Spielern zu suchen, um nicht alles abzuladen irgendwie am Cheftrainer. Ob das ein Teil abgepuffert werden kann durch Co-Trainer, indem sie Dinge beobachten. Wenn ein organisiertes Feedback in einer Trainingsgruppe passiert, ist es, glaube ich, umso professioneller, wenn man darüber spricht. Wer spricht mit welchem Spieler? Finde ich das eine sehr professionelle Struktur. Die zu leben ist eine Herausforderung, die jeden Tag zu leben. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Co-Trainer auch diese Aufgabe mehr und mehr übernehmen, Ansprechpartner sind für Spieler. Und der Trainer aber auch, ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, dass der Trainer mit den Spielern Feedback gibt und kommuniziert, sich die Zeit dafür nimmt. Und ich glaube, dass das persönlich, glaube ich, dass da Potenzial besteht bei Cheftrainern, sich die Mühe zu machen, mit den einzelnen Spielern noch mehr im Austausch zu bleiben. Da gehört ja auch noch ein Trainerstab dazu. Ist nicht nur eine Mannschaft, sondern da gehört ja auch ein ganzer Trainerstab dazu. Da gehört, die Trainer selbst gehören da auch dazu. Ja, so wie gibt man den einzelnen Trainern Feedback? Also die Feedback-Kultur ist, glaube ich, eine besondere, wie soll ich sagen, besondere Herausforderung in so einem modernen Trainerteam.
Hat sich das unterschieden, je nach Club, in dem ihr gearbeitet habt, dass auch die Spieler einen anderen Umgang mit euch gepflegt haben? Also ich denke jetzt an so eine internationale Truppe wie Paris oder dann eben eine Mainzer Mannschaft, die wahrscheinlich ein bisschen bodenständiger aufgestellt war.
Ja, würde ich schon sagen. Alleine durch die Tatsache, dass man so viel in der Woche, dass man so lange miteinander zusammen ist wie in Mainz, macht es ein bisschen einfacher. Man steht viel häufiger auf dem Trainingsplatz und hat viel weniger Spiele vorzubereiten und nachzubereiten, viel weniger Medienarbeit. Da gibt sich natürlich ein deutlich größerer Freiraum auch für Trainer mit Spielern zu sprechen. Aber es ist natürlich auch, es ist Typsache der Spieler. In Paris war schon sehr selbstverständlich, was der Club ausgibt, also zu gewinnen. Im Grunde genommen wissen die auch, dass sie da sind, um Titel zu gewinnen und das persönliche Gespräch vielleicht gar nicht so gebraucht haben. Genauso wie in Chelsea würde ich jetzt nicht sagen, dass die Spieler unbedingt nach Rückmeldung lechzten, sondern sehr klar war, was ihr Job war, mehr oder weniger. Und vielleicht auch nicht so viele Fragen dann stellen. Mhm. wir haben immer dafür plädiert, auch Spieler mit Low Maintenance zu suchen. Also die eben das nicht brauchen, sondern die sich selbst so organisieren, die das für sich klar haben und nicht immer die Rückmeldung brauchen.
Ja. Vielleicht auch, weil eine Mannschaft so einfach so heterogen ist. Ne? Du hast junge, aufstrebende Talente auf der einen Seite, die ihren Platz auch gerade suchen, auch in einer Mannschaft suchen, in dieser Gruppe. Und dann hast du auf der anderen Seite in eurem Fall ja wirklich Weltstars, gestandene Superstars, die auch einfach ihre Position schon innehaben, die vielleicht auch ein bisschen für sich spielen und das dann zu managen und dann auch Feedback zu geben, vermeintlich dem Talent noch ein bisschen mehr und enger zu begleiten als den anderen Spieler, oder? Das kann man ja gar nicht pauschalisieren.
Ja, ein guter Punkt, sehr guter Punkt. Aber das ist auch gleichzeitig schwierig, ne? Weil natürlich diese, die großen, die Spieler mit den wirklich großen Namen und großen Egos auch oftmals die jungen Spieler fast erdrücken. Ne? Das ist schon auch für sie eine riesen Herausforderung, dann in einer Mannschaft wie Paris als junger Spieler, wir hatten Christopher Nkunku, sich dem sportlich zu stellen. Ein absolut sehr, sehr guter Spieler. Dann allerdings in einer Mannschaft Fuß zu fassen mit wirklich Top-Stars, wirklich Weltklasse-Spielern, ob das Neymar ist, ob das Kylian war, ob das Angel Di Maria war, ob das Cavani ist. Und eine Position zu finden, eine Rolle zu finden, das ist, da braucht es auch immer wieder mal ein Gespräch mit dem Spieler und die Geduld zu haben. Ich glaube, da braucht es dann mehr Individualität oder mehr Gespräche mit diesem einzelnen Spieler als vielleicht mit Neymar selbst. Das ist ja, der kann sich schon selbst organisieren, ne? Und die sind so fokussiert dann aufs Gewinnen und da braucht man das nur am Laufen zu halten. Das ist also die große Kunst. Ist aber auch sehr, sehr sensibler Punkt. Nicht nur die Top-Stars, weil die sind sehr, sehr sensibel in ihrer Art. Da ist erst eher die Schwierigkeit, bei den Topstars ist eher die Schwierigkeit, so die Idee, die man als Trainer hat, zu einer gemeinsamen Idee zu machen. Das ist die Schwierigkeit, mit den Superstars, dass man die Vorstellung vom Fußball hat, wie setze ich die jetzt mit den Talenten, die ich habe, wie setze ich das jetzt um, wie bringe ich das zusammen, ohne ihre herausragende Individualität zu killen, aber wie kann ich das zusammenbringen? Und ich glaube, das war ein Puzzle, was wir beispielsweise in Paris zu lösen hatten. Wie können wir das schaffen?
Bei euren Stationen, da denke ich mir auch, wenn ich da so drauf blicke und auch die Herausforderungen, die ihr da so hattet, dass es ja auch immer ein Thema ist, wie bringe ich auch die Mannschaft zusammen, ja, zu einem funktionierenden Team. Jetzt redet man ja auch im Fußball oder der Fußball wird auch als Vorbild gesehen, auch für die Wirtschaft oft, so im Sinne von, hey, man muss da eine Mannschaft entwickeln, ein Team entwickeln, das zusammenhält, das vielleicht auch gut sich miteinander versteht. Inwiefern ist es vielleicht mehr so eine romantische Geschichte, dass da so eine Mannschaft in einer Kabine sitzt, die sich alle super verstehen, dann Bierchen miteinander trinken und noch Karten miteinander spielen? Oder vielleicht kannst du da uns ja auch mal ein bisschen aufklären.
Also Karten habe ich noch keine gesehen.
Also, dass in Paris jetzt nicht Schafkopf gespielt wurde, das glaube ich auch.
Ja. Ja, sehr gute Idee. Ich glaube, dass das Arbeit braucht, immer wieder daran zu feilen, die Mannschaft so zusammenzubringen. Ich glaube, dass wir schon sehr auf uns schauen, jeder auf sich ein bisschen schaut und die Kunst ist trotzdem, uns die Gedanken hinter oder die Ideen, die man hat, hinter einen Gedanken zu bringen, so die Typen, die man hat, hinter seine eigene Spielidee zu bringen. Ich glaube, das ist schon eine Kunst auch. Und ja, vielleicht ist das sehr naive Vorstellung, dass man ein Bierchen trinkt und so wie so eine Amateurmannschaft unterwegs sein kann. Das wünscht man sich manchmal, ne? Sich auch zu freuen wie eine Amateurmannschaft, die nach dem Spiel gewonnen hat. Auch das geht so ein bisschen verloren. So, okay, haben wir gewonnen, die Freude ist da, aber nicht so ausgelassen, weil man auch gleich wieder weiß, ja, 3 Tage ist schon wieder das nächste Spiel. Also ein bisschen diese Romantik, glaube ich, dass die ein bisschen verloren geht. Vielleicht auch durch die Anzahl der Spiele, die die heute haben, durch die Erwartungshaltung, die von außen auch an diese Spieler herangetragen werden und die natürlich auch, die Spieler selbst, auch Titel gewinnen wollen. Also in den letzten Vereinen ist ja immer so, dass die auch Titel gewinnen wollen. Und da ist es okay, eine Freundschaft ist gut und schön, aber am Ende ist es eine Leistungsgesellschaft. Oder? Man möchte den maximal sportlichen Erfolg haben. Da ist natürlich schon der Gradmesser, würde ich sagen, ist schon Leistung.
Dann lasst uns gleich wieder diesen romantischen Stecker ziehen. Ja, nein, das ist uns ja auch allen bewusst. Klar, am Ende ist es ja auch ein Riesenbusiness. Es geht um sehr viel Geld auch. Und am Ende ist von diesen 11 Spielern, die in der Startelf stehen, jeder eine einzelne Marke, die sich auch entwickeln will. Ganz klar.
Absolut. Auch wenn ich der Befürworter von Romantik bin. Also, das ist vielleicht was zwischen uns.
Absolut.
Wir kennen alle die Halbwertszeit von Trainer. Und wir wissen alle, es ist selten so wie bei Christian Streich jetzt, dass ich über Jahre im Club bin. Sondern du hast es vorhin auch gesagt, du wirst geholt. Du musst eigentlich direkt funktionieren. Bei euren Stationen ging es immer auch darum, dann die Titel zu holen. Dieses, ich komme an oder ich bin eine gewisse Zeit da und habe Vertrauenspersonen mitgenommen, aber auch diese Leute im Verein selber, die vielleicht schon lange da arbeiten, die sich auskennen. Es geht ja auch häufiger jetzt dahin, dass Vereine feste Co-Trainer haben, die dann zur Seite stehen vielleicht auch, die euch helfen, den Personen, die kommen, die jeden Stein kennen eigentlich, da seit Jahren da sind. Ist das ein wichtiger Punkt für dich? Hältst du das für eine gute Entwicklung? Weil ich spreche da noch von Vertrauen. Also ihr kommt als bestehendes Team hin, ihr habt so eine Basis und dann ist jemand, der eigentlich für euch erstmal von außen kommt, im Verein aber natürlich dennoch total anerkannt ist, weil seit Jahren da und ihr sollt miteinander funktionieren. Ich weiß nicht, wie war das bei euch? Wart ihr mal in der Situation oder habt ihr eher gesagt, nee, wir kommen als Team, ihr könnt natürlich nie den gesamten Staff mitbringen. Es sind immer auch Experten schon da, aber so die Hilfe vom Verein selber.
Ja. In Paris haben wir einen Assistenztrainer übernommen und in Chelsea haben wir auch sogar am Anfang hatten zwei übernommen. Der andere ist dann später mit Frank Lampard nochmal gewechselt, aber dort haben wir das auch übernommen. Da würde ich erstmal da sagen, es ist eine große Offenheit im Trainerteam. Wenn ein Verein einen Assistenztrainer für sich platziert, ist er erstmal da. So, und dann geht es darum, da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Thema Loyalität. Wie viel Loyalität kann man erwarten? Kristallisiert sich vielleicht dann heraus. So, ob das in der Denkweise, in der Loyalität, in Zusammenarbeit mit deinem Trainerteam vielleicht passt. In Chelsea hatten wir zum Beispiel zum ersten Mal auch keinen Athletiktrainer, haben uns quasi den Athletiktrainer vor Ort war dann unser Ansprechpartner. Es muss nicht das riesengroße Team sein. Also die Erfahrung sagt, da kann man auch mit einem kleinen Trainerteam kommen und findet teilweise vor Ort ganz hervorragende Teams, trifft schon ganz hervorragende Teams an. Das war in Chelsea zum Beispiel außergewöhnlich gut, ein athletisches Team. Das hat jetzt in sich schlüssig zusammengearbeitet mit uns, aber hatte natürlich auch eine Idee. Die waren ja vorher auch da und haben ja vorher auch mit Chelsea zusammengearbeitet und haben ihren Job gemacht. Da ist die Frage immer, man bringt dann, denkt dann, ah ja, dann macht man jetzt alles neu. Aber alles neu bedeutet nicht, dass es besser werden muss, sondern es gibt auch sehr wohl die Möglichkeit, ein Trainerteam vor Ort zu übernehmen und stellt plötzlich fest, dass die Gedanken deckungsgleich sind. Das weiß man am Anfang noch gar nicht so genau. Geht das in die richtige Richtung? Das ist so ein bisschen der Challenge, rauszufinden, passt das mit dem Trainerteam, was dort vor Ort ist, oder muss man vielleicht sich dann nochmal ändern? Ja, aber vorneweg zu sagen, ich komme mit meinem riesengroßen Team, was eingespielt ist, ist eine Sache, aber auf der anderen Seite bringt man auch einen Schnittpunkt wieder, so eine Schnittstelle in diesen anderen Verein hinein. Es muss auch jemand übersetzen. Also ein Athletiktrainer, den du mitbringst, muss auch mit dem Athletiktrainer, der im Verein ist, kooperieren. Und da gibt es immer auch eine Schnittstelle, die Übersetzung, wie wird das übersetzt? Und so ein bisschen Kompetenzgerangel ist dann natürlich auch immer noch möglich.
Ja, es muss connecten, ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite arbeiten die ja schon länger mit den Spielern zusammen, wie du es gerade gesagt hast. Ihr kommt, ihr informiert euch so gut, wie es geht, aber es ist vielleicht auch positiv, Verbindung schon zu nutzen und dann vielleicht auch ein paar Informationen peu à peu nochmal zugespielt zu bekommen, die ihr im ersten Moment einfach nicht habt.
Ja.
Ich würde gerne meine, ja, in Anführungsstrichen, letzte Frage zum Co-Trainer, Trainer, zu der Zusammenarbeit nutzen, um dann überzuleiten, dann auch zu deinem jetzt neuen Profil, das du inne hast. Mich würde noch interessieren, jetzt warst du so lange mit Thomas Tuchel zusammen. Was hat dich an ihm in seiner Rolle als Cheftrainer am meisten begeistert?
Ich glaube, wie der Thomas auf Fußball draufschaut, ich glaube, dass er so sehr innovativ ist, was Trainingsformen angeht, dass er sich Dinge traut, dass er konsequent ist in dem, was er macht. Ich habe mich immer bei ihm, ich konnte immer meine Meinung dazu sagen, wie ich das Spiel sehe, sehr reflektiert übers Spiel geschaut. Geht mit den Entwicklungen, schaut auf die Entwicklung, was passiert. Ständig am Schauen, okay, wie können wir unsere Mannschaft nochmal voranbringen. Ist mittlerweile, und das ist auch vielleicht auch eine Kunst, der Thomas ist ja mittlerweile ein guter Freund von mir. Und trotzdem glaube ich, dass wir immer noch so eine kritische Distanz zueinander hatten, auf mit dem Blick aufs Spiel. Das muss man sich auch bewahren, ne? Dass man nicht nur Kumpel ist, sondern dass man auch noch auf dieses Spiel immer noch kritisch schaut. Was können wir der Mannschaft noch mal einen Tick besser machen? Ich glaube, das war schon sehr stark getrieben davon, immer wieder die Mannschaft nach vorne zu treiben. Ich finde es großartig, wie er große Herausforderungen annimmt, weil er nicht über die Herausforderungen an sich, sondern mehr ans Spiel denkt, was wir beeinflussen können. Und das ist, ich glaube, seine motivationale Art, zur Mannschaft zu sprechen, seine Klarheit, also ein ganzes Paket an Kompetenzen, die ein Trainer hat, die ihn zu einem herausragenden Trainer machen.
Ganz schön eine Palette an Fähigkeiten, die du da aufgezählt hast. Dennis, wenn du mal so von mir sprechen würdest, dann zukünftig fände ich das echt genial.
So viele Jahre sind wir noch nicht zusammen wie Arno.
Ja, wir haben ja noch Zeit. Und ja, jetzt hat sich aber herausgestellt, dass du jetzt eine neue Herausforderung hast beim DFB für die Pro-Lizenz verantwortlich. Das hängt ja vielleicht auch gar nicht unmittelbar miteinander zusammen, aber die Frage sei hoffentlich erlaubt. Warum bist du jetzt nicht Teil der englischen Nationalmannschaft?
Ja, es war schon so, ist auch schon so, dass wir 15 Jahre jetzt gemeinsam unterwegs waren mit Unterbrechungen und dass ich für mich jetzt, und dazu gehört natürlich auch, dass ich 6 Jahre vorher bei Eintracht Trier und Aalen war, das war auch schon Regionalliga und zweite Liga, wird ja oftmals verkannt. Der Rhythmus ist nicht ganz so, aber ist ja trotzdem auch herausfordernde Aufgaben mit Eintracht Trier nach einem Insolvenzverfahren in der Regionalliga, Aufstieg zweite Liga, Aalen, okay, Mantel des Schweigens drüber. Aber gehört auch dazu, gehört zum Fußball dazu. Und das waren auch schon 6 Jahre. Insofern, ich war auch vorher im Amateurfußball unterwegs. Eine sehr, sehr lange Zeit, in der ich immer auf dem Platz gestanden habe, in der ich viel Trainingsarbeit geleistet habe, viel Videoarbeit geleistet habe. Und ich wollte einfach aus diesem Rhythmus des Vorbereitens, Nachbereitens, Training, Spielanalyse, Reisen, einfach mal brechen und nochmal für mich was finden, wo ich nochmal eine neue Aufgabe darin sehe und wo ich auch, und vielleicht ist das so ein bisschen auch entspricht meinem Charakterzug, ein bisschen was zurückgeben kann. Ich hatte das große Glück, dass ich mit tollen Spielern in tollen Mannschaften, großartigen Clubs trainieren durfte und schon dankbar bin für die Erfahrungen, die ich sammeln konnte. Und wenn ich ein bisschen was zurückgeben kann, auch an jüngere Trainer, die begleiten kann auf dem Weg dahin, dann glaube ich, dass das für mich auch jetzt der richtige Schritt war, rauszugehen aus der Mühle, sondern auch mal den Blickwinkel vielleicht auch nochmal zu wechseln und den Trainern was mitzugeben. Und ich hoffe, dass mir das gelingt, den Trainern mitzugeben, die ihren Weg noch weitestgehend vor sich haben.
Wenn man dir so zuhört, es hört sich erstmal wie so ein Perfect Match an, dass ihr so als Trainerteam gefunden habt, euren Werdegang, die Stationen, die du alle mitgemacht hast, die Erfahrungen, die du auch mitbekommen hast und das jetzt tatsächlich weiterzugeben an die jüngeren Trainer. In der Pro-Lizenz Dani Nitzkowski hat sie ja lange geleitet, hat auch große Fußstapfen hinterlassen, glaube ich, viele Dinge da auch angepasst und verändert und ja, so moduliert, dass die Teilnehmer bestmöglich mitgenommen werden. Mhm. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Du kannst halt einen riesen Erfahrungsschatz natürlich, den bringst du mit, den bringst du ein. Aber welche Herausforderungen siehst du auch in der Ausbildung?
Ja, zunächst besteht die Herausforderung für mich, möglichst schnell in die Gedankenwelt von Daniel reinzukommen. Die Zeit war sehr kurz der Übergabe und der neue Kurs, der läuft schon. Sind wahnsinnig spannende Trainertypen auch drin, aus ein breites Spektrum von U19 bis Frauenfußball-Bundesliga, von Nationalmannschaft bis Champions-League-Mannschaften, Co-Trainer. Also komplett breite Palette und ich glaube, das ist erstmal die große Kunst, das für alle was zu finden, dass alle aus dieser Ausbildung herausgehen und zu sagen, okay, das hat für mich auch was gebracht und da möchte ich mich sehr schnell in die Gedankenwelt erstmal hineindenken, auch in das ganze Lizenzsystem. Ich meine, da gehört ja auch eine A-Lizenz dazu, da gehört eine B+, eine A+. Auch das sind so Dinge, Anknüpfungspunkte. Und da bin ich gerade fleißig dabei, mir einen Überblick zu schaffen, bevor ich sagen kann, da muss ich jetzt mal stattfinden und da setze ich Akzente. Ich kann aus meiner Erfahrung sehr viel mitgeben, muss aber gleichzeitig auch noch Dinge, die schon sehr auf sehr hohem Niveau vorbereitet sind, die adaptieren.
Also wir haben ja das Glück, die Freude, viel auch über Ausbildung sprechen zu können und uns darüber Gedanken zu machen. Wenn man Arno jetzt so hört und wenn wir immer diesen Vergleich auch anstellen, Cheftrainer, Co-Trainer, wer hat welche Kompetenz als Person jetzt erstmal, aber dann auch welche, was muss ich denn erfüllen in meiner Rolle heraus? Müsste man da nicht vielleicht sogar spezifischer auf die einzelnen Personen eingehen? Also Arno ist so dieser Prototyp und dieser, ich würde mir dich als Co-Trainer so wünschen, so wenn du sprichst, aber du bringst natürlich dann auch Dinge mit und führst Aufgaben auf, die vielleicht der Cheftrainer jetzt nicht ausfüllen. Wie stehen wir dazu und sagen wir, okay, wir müssen natürlich individualisiert auf den jeweiligen Lizenzteilnehmer schauen und dem das mitgeben, was er vielleicht auch braucht. Erstmal nach der Selbstreflexion für sein Profil. Und dann aber auch für die Aufgabe, die er vielleicht auch sieht. Weil nicht jeder ist ja so klar, wie du jetzt in dem Fall, Arno, und sagt, ey, das ist jetzt meine Rolle, den Weg gehe ich. Du hättest ja auch zwischendurch mal abbiegen können und sagen können, Thomas, bist ein netter Kerl, aber pass auf, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, da auch den Cheftrainer zu machen oder ich gehe mal mit jemandem anderen mit.
Also ich glaube, das ist ja immer so die Frage, wenn du an Ausbildung denkst, wie stark spezialisierst du? Ja, wie unterschiedlich sind die Profile? Und ich glaube, wenn wir jetzt über die Trainerausbildung sprechen, dann ist es ja so, dass jeder Trainer ein gewisses Rüstzeug benötigt. Ich denke, das ist egal, ob ich Cheftrainer bin oder Co-Trainer. Das Rollenverständnis ist am Ende unterschiedlich. Und ich muss ja dennoch verstehen, was der Cheftrainer für Aufgaben mit sich bringen muss, was der Trainer bedenken muss und so weiter. So kann ich ihn halt auch besser verstehen, wenn ich mit ihm zusammenarbeite. Und gleichzeitig ist es ja meines Wissens auch so in der Pro-Lizenz, dass es ja auch darum geht, sich selber auch zu reflektieren, das Trainer-Ich zu reflektieren, zu wissen, wer bin ich überhaupt, wo bin ich denn gut, wo bin ich vielleicht noch nicht so gut, ja, wo brauche ich Unterstützung. Das ist ja essentiell in allen Führungsaufgaben, dass ich die Selbsteinschätzung habe und dann vielleicht auch auf diesem Weg für mich herausfinde, wenn ich es noch nicht weiß, bin ich vielleicht auch zunächst mal jemand, der als Co-Trainer viel wertvollere Arbeit machen kann als Cheftrainer. Das ist ja auch ein Eingeständnis oft, dass ich denke, dass es nicht so einfach immer ist. Manchmal ist es einfach, manchmal aber auch nicht. Von daher glaube ich, dass jeder seinen eigenen Weg ein Stück weit gehen muss. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir eine gewisse Spezialisierung im Fußball in verschiedenen Positionen haben. Ja, wir haben ja auch Spezialtrainer, wie jetzt den Athletiktrainer, wie den Spielanalysten und auch andere, wo es ja spezifische Ausbildungen gibt, die auch sinnvoll sind. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch dann zukünftig für Co-Trainer noch weitere Zusatzmodule, einzelne Module, wo man vielleicht dann über psychologische Aspekte spricht. Wie gehe ich mit einzelnen Spielern um? Wie kann ich mich in meiner Rolle vielleicht noch wohler fühlen und so weiter? Das würde ich nicht ausschließen und ist ja immer sinnvoll, auch am Ende des Tages.
Jetzt ist dieses Profil Co-Trainer-Analyse hören wir immer häufiger tatsächlich, dass ich mich vor allem um diesen Bereich kümmere, der bei euch in Mainz da noch nicht so ausgebildet war und das wächst ja auch immer mehr, das Feld, so diese eigenen Kompetenzen dann noch einzubringen und am Ende dieses Team, dieses Trainerteam auch zu vervollständigen.
Übrigens in der, was die Analyse-Thematik angeht, das erinnert mich gerade, dass ja auch in Mainz Thomas Tuchel ja diesen ganz bekannten Rulebreaker-Vortrag gehalten hat. Das erinnert mich ja auch daran, dass ich ja zumindest in meiner Wahrnehmung ja in dieser Zeit dann auch das Rollenverständnis auch unter anderem von dem Analysten verändert hat. Ich meine ja, dass Thomas Tuchel in diesem Vortrag ja vor allen Dingen auch diese Bedeutung auch der Gegneranalyse anspricht, beziehungsweise die Bedeutung von ja, Analyse der Schwächen auch des Gegners, um dann das eigene Spiel auch umzustellen. Und da hat dann natürlich auch der Spielanalyst, der Co-Trainer Spielanalyse in der Zukunft bis heute einfach eine viel größere Anerkennung und Bedeutung, denke ich, auch im Trainerteam bekommen. Wie würdest du den Aspekt beurteilen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass auch die Trainer sich viel schneller trauen, viel mehr trauen, schneller zu wechseln. Also das war 2009, ich spreche jetzt von 2009, weil es Bundesliga war, noch nicht so der Fall. Dann ist man sehr starr bei erstmal bei einer Grundformation geblieben. Heute wird auch natürlich durch die Möglichkeit, fünfmal wechseln zu können. Ich glaube, dass die Trainer grundsätzlich Systematiken einfach viel, viel schneller wechseln und gerade so analytische Dinge nehmen, um vorbereitet zu sein auf das Spiel und Einfluss zu nehmen auf das Spiel. Also ich glaube, der Mut, schneller zu wechseln, ist da und ich glaube, dass das auch bei den Trainern so angekommen ist. Man kann natürlich fast die Hälfte der Mannschaft kannst du auswechseln und damit kannst du eine ganz andere Dynamik ins Spiel bringen. Allein durch diese Tatsache, durch die Regeländerungen, verändert sich natürlich auch automatisch das Spiel. Aber die Bereitschaft, finde ich, schneller zu wechseln in einem Spiel, von Spiel zu Spiel, die Systematiken anzupassen, zu gucken, wo ist der Gegner, wo hat der vielleicht seine Schwächen, ist sehr stark ausgeprägt und wird zu einem ganz, ganz wichtigen Tool auch, was ein Trainer lernen muss, ne?
Das finde ich super spannend, was du gerade ansprichst, also so diese Dynamiken in einem Spiel auch zu verändern.
Ja.
Ist das etwas, was man dann auch wirklich durch Ausbildung auch lernen kann? Oder ist das eher etwas, wie soll ich sagen, was man vielleicht mal aufschnappt, was man dann durch eigene Erfahrungswerte erst, also Learning by Doing,
ja,
irgendwo erst lernen kann?
Würde ich schon sagen. Ich glaube, dass es Übung braucht. Ich glaube, dass es als Trainer grundsätzlich Übung braucht. Wie mit allem, ist ein Handwerk. Und dass man Erfahrung sammeln muss und das glaube ich schon, dass sich das entwickelt, dass sich das herausbilden muss. Ist er auch Wesenssache, wie ein Trainer ist? Ist er ein bisschen vorsichtiger oder ist er eher mutiger Trainer? Wechselt der noch mutiger oder wechselt der eher ein bisschen verhaltener? Ich glaube, das ist schon ein bisschen Typsache auch. Nicht nur vom Spiel, sondern auch so ein bisschen Trainersache. Wechselt der ganz spät? Gibt Trainer, die wechseln ganz, ganz spät dann auch. Gibt es immer noch. Es gibt Trainer, die fangen offensiv an und hören noch offensiver auf. Also ich glaube, das ist ein bisschen auch Typsache, aber ich glaube, dass man durch die Möglichkeit, fünfmal wechseln zu können und auch im Laufe der Jahre, also Punkt eins, die Dynamik verändert durch die Wechsel und zweitens, dass durch die Herangehensweise, dass die Trainer bereit sind, schneller zu wechseln. Und da helfen natürlich Daten auch über den Gegner, da helfen gute Videoanalysen über den Gegner, da hilft eine gute Halbzeitanalyse mit Daten unterfüttert, mit Bildern unterfüttert, um schnell reagieren zu können. Das sind ja ganz normale Tools, die mittlerweile, glaube ich, in den Mannschaften ganz normal ist, dass man da einsetzt, um das Spiel nochmal zu verändern, auf andere Gleis zu stellen.
Hast du darauf festgestellt, dass die Erwartungshaltung der Spieler eine andere geworden ist?
Ja, ich glaube auch, dass die Spieler es schon erwarten, dass der Trainer ihnen nochmal Hilfestellungen gibt, kleine Anpassungen gibt, wie wir es machen können. Viele glauben, die können das von alleine regeln. Stimmt, ja, können sie auch. Können sie aufgrund ihrer Qualität. Und dennoch kleine Hinweise, kleine statische Veränderungen im Spiel können Mannschaften auf jeden Fall helfen. Ich glaube, dass das vielleicht die vermeintlich schwächeren Mannschaften mehr davon profitieren. Und dennoch glaube ich, dass Spieler grundsätzlich erwarten, dass der Trainer ihnen auch nochmal einen Tipp zur Spielveränderung, zur Veränderung des Spiels geben kann.
Das ist manchmal die Krux, ne? Der eine erwartet dann auf der anderen Seite wiederum, ey, wir sind so dominant, auch bei den Stationen, wo ihr wartet, wir bestimmen das Spiel und das Spiel mit dem Ball und wir, wieso müssen wir uns jetzt auf den oder den Gegner einstellen? Ja. Aber klar, wenn es nicht funktioniert, dann diese Anpassungsfähigkeit auch zu haben, aufgrund der Expertise, auf die man zurückgreifen kann, aufgrund des Spielermaterials, das dann auch da ist und das den Trainern in der Ausbildung mitzugeben, Arno, da hast du ja schon ein paar Ansatzpunkte.
Ja. Übrigens, was mir da noch eingefallen ist, so zum Thema, welche Ausbildungsinhalte für welche Personen. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch nicht so einfach, weil wir Menschen lernen ja aufgrund unserer Prägung und so weiter in den gleichen Situationen komplett unterschiedliche Dinge, logischerweise. Also wir drei können den gleichen Ausbildungslehrgang durchlaufen und dennoch nehmen wir alle drei komplett unterschiedliche Dinge am Ende des Tages mit, weil wir anders situiert wurden. Und von daher ist ja es ist einfach total spannend, wie kann ich auch so einen modernen Lehrgang kreieren. Ja, und eine riesen Herausforderung.
Wir gucken uns an, wie Arno das meistert mit seinem Team und was dann auch die Teilnehmer sagen. Arno, am Ende unseres Gesprächs wollen wir immer noch mal kurz zusammenfassen, worüber haben wir denn gesprochen und was können wir auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben. Aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus, was würdest du Trainern und auch Co-Trainern ja, für die Zusammenarbeit, für ihren Alltag raten?
Ich würde nochmal den ersten Gedankengang aufgreifen. Ich finde, absolute Loyalität ist für mich absolute Prämisse, um als Co-Trainer erfolgreich arbeiten zu können. Ich finde, eine klare Position im Trainerteam für den Aufgabenbereich klären, wer ist für was verantwortlich. Ich finde, ein Verständnis oder ein wer ist für Kommunikation im Staff mitverantwortlich, finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde mir wünschen, wenn wir es schaffen, das langsame Denken anzuschalten, also uns Zeit zu nehmen für Reflexion nach Spielen, darüber nachdenken, wie wir unser persönliche Selbstregulation, wie wir uns selbst regulieren können, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, was das mit einem macht, wenn man dreimal die Woche um 3 Uhr morgens nach Hause kommt nach einem Auswärtsspiel und denkt, wir wollten eigentlich schon nur Fußballtrainer sein, aber plötzlich stellt sich die Situation ganz anders dar, weil damit verändert sich plötzlich auch der Trainingsrhythmus, der Biorhythmus, geschweige denn mit Reisen und von A nach B und nach Japan und in die USA und 3 Tage oder 1 Woche später wieder zurück. Also das Thema Selbstregulation.
Wenn ich darf, Dennis, ich hoffe, du erlaubst es mir.
Ich bitte darum.
Ja, dann wollte ich auch einfach nochmal so 2. Aspekte, die ich zwar schon gesagt habe, einfach nochmal auf den Punkt bringen. Also ich glaube, dass es so gewisse Aspekte ergibt, die immer in der Zusammenarbeit wichtig sind. Das eine ist dieses Thema psychologische Sicherheit fördern im Team, im Trainerteam. Es ist, glaube ich, nicht immer so, dass es so abläuft wie bei euch, wo es wirklich so harmonisch zugeht und man so einen respektvollen Umgang pflegt. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass jeder seine Rolle auch kennt und auch irgendwo Kritik möglich ist im Trainerteam. Ich habe mir auch diesen Aspekt Machtverhältnisse klären groß angestrichen, weil ich auch glaube, dass es natürlich wichtig ist, auch dem Co-Trainer das Gefühl nicht nur zu sagen, sondern auch zu vermitteln, dass er eben auch eine Bedeutung hat. Ja, und nicht nur Hütchen aufstellt, wie man ja dann oft despektierlich auch mal sagt. Auch so dieses Thema bewusst mal einen Gegenspieler einbauen, ist, glaube ich, was total Wertvolles. Im deutschen Fußball und beim BVB nimmt die Rolle ja gern Matthias Sammer ein. Das wäre für mich jetzt so der Prototyp. Da gibt es ja auch diesen Begriff Devil's Advocate. Also jemand bestimmen, der vielleicht dann auch mal bewusst in einem Meeting sagt, ja, aber Leute, lasst uns mal aus einer anderen Perspektive denken. Mhm. Ich glaube, dass das auch total wertvoll ist. Und ja. Das ist so ein bisschen das Thema Confirmation Bias. Also ich glaube, dass man in Trainerteams dann vielleicht auch manchmal, wenn man eben nicht datenbasierte Möglichkeiten hat, so ein bisschen sich seine eigene Idee erklärt. Also im Sinne von, ja, es läuft ja schon ganz gut in diese Richtung, wie wir es wollen. Also sich auch, wenn man die Möglichkeit hat, dann auch datenbasiert Unterstützung zu holen. Im Profifußball ist das ja möglich. Glaube ich, ist da total wertvoll. Ja, das sind auch Aspekte, die mir da wichtig waren zum Schluss.
Arno, in so einem verrückten, schnelllebigen Geschäft, dich dann zu hören, so sehr wertschätzend, ich will nicht sagen demütig, sondern extrem reflektiert, auch in der Rolle klar und dann die Erfahrung mitzugeben, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Offenheit, für deine Transparenz. Anselm, dir auch. Vielen Dank für den Input. Und ja, ich glaube, da war extrem viel dabei und ich freue mich auf alles, was kommt. Arno, dir bei der Ausbildung viel Erfolg,
Dankeschön.
Viel Freude.
Vielen Dank.
Auch ich glaube, das wird dir Spaß machen. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Wir hören uns wieder.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.